Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es ist Corona, wir leben in einer Pandemiezeit und ihr hängt vielleicht fest in der YouTube-Videoschleife oder irgendwo anders auf Social Media. Das klingt jetzt erstmal, naja, auf jeden Fall nicht besonders positiv, wenn ich das so formuliere, aber so ist das gar nicht gemeint. Man kann diese Zeit ja auch sinnvoll nutzen, also eine Zeit, die uns zwar etwas lähmt, aber auch kreativ sein lässt. So war das bei der Neuseeländerin Anderson Rocio. Die hat sich ein Video nach dem nächsten reingezogen auf YouTube und bums hat sie den Song zur Corona-Krise geschrieben.
Wenn man immer nur rennt und immer nur live tritt und immer nur vorne mit dabei ist, dann gehen einem irgendwann die Ideen aus. Man braucht diese Phasen des Innehaltens, um auf was Neues zu kommen.
Sagt der Neurobiologe Konrad Lehmann. Konsumieren und kreativ sein, das ist kein Widerspruch. Warum? Das klären wir im frischen Podcast vom Update heute am Mittwoch, den 7. Oktober. Weiteres Thema in dieser halben Stunde ist die Sperrstunde in Berlin. Die wird gelten ab dem Wochenende, ab Samstag, dann von 23 bis 6 Uhr. Darf nichts mehr aufhaben. Ja, und was machen jetzt die Barbesitzer? Für Ulrich Simontowitz wird das ein richtiger Kampf.
Wir haben mehr Personal eingestellt, um die ganzen Hygieneregeln einzuhalten. Jetzt ist das alles so verkürzt, dass wir natürlich jetzt auch über den Herbst und Winter richtig Angst haben, dass wir das nicht überleben werden.
Ulrich Simontowitz hat selbst eine Bar und er hat zusammen mit anderen BarbesitzerInnen die Initiative Bars auf Berlin gegründet. Wir haben darüber gesprochen, wie er diese Sperrstunde bewertet. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
BPA und Polyvinylchlorid oder Acetaldehyd, das sagt euch vielleicht jetzt alles noch nichts. Diese Stoffe, kann ich schon mal sagen, die können in Verpackungen vorkommen und in großen Mengen sind sie gesundheitsgefährdend. Die Bundesverbraucherzentrale hat sich an die EU gewendet und sie fordert jetzt klare Verbote für besonders schädliche Stoffe in Lebensmittelverpackungen, weil die in die Lebensmittel eben übergehen können und am Ende dann in uns landen. Und das wollen wir nicht. Ne? Wir haben uns jetzt gefragt fürs Update, wird das nicht eigentlich alles schon streng kontrolliert? Und wo gibt es vielleicht noch Mängel? Wo müssen wir uns Sorgen machen? Unsere Nova-Reporterin Theresa Nehm hat dazu recherchiert. Theresa, was genau fordert die Verbraucherzentrale?
Sie möchte ein Verbot für besonders schädliche Stoffe in Verpackungen. Das heißt, Stoffe, die krebserregend sein können, genverändernd sein können oder auch die Fruchtbarkeit beeinflussen können. Außerdem sollen die Verpackungen besser gekennzeichnet werden und sie fordern eine einheitliche Regelung für die Verwendung der Stoffe in der EU.
Und diese einheitliche Regelung gibt es demzufolge nach gar nicht?
Also die gibt es für Kunststoffe. Da ist wirklich geregelt, welche Stoffe für Lebensmittelverpackungen genutzt werden dürfen und welche nicht und welche nur zu einem bestimmten Teil oder Anteil und wie viel am Ende sich vielleicht aus der Verpackung lösen kann. Durch Hitze zum Beispiel kann das passieren. Das ist alles ganz genau geregelt. Aber das gilt nicht für andere Stoffe. Das hat mir heute Thomas Siemert erzählt. Er ist Professor für Lebensmittelkunde an der TU Dresden.
Das ist bei anderen Werkstoffen, wie beispielsweise für Kleber, für Druckfarben, für Gummi etc., gibt es keine einheitlichen Regelungen. Und dort fängt man mittlerweile in einzelnen europäischen Mitgliedstaaten an, eigene Regelungen zu erstellen, die natürlich ein Handelshemmnis sind. Es wäre sehr wünschenswert, wenn da eine europäische Einigung passierte.
Also zum Beispiel ist es so, alte Tageszeitungen landen in recycelter Pappe und aus der Druckfarbe dieser Tageszeitung lösen sich Mineralöle, die auf Lebensmittel übergehen können, dann durch diese Pappe. Und da gibt es, wie gesagt, keine EU-Regelungen und man kann sich in der EU auch schon seit Jahren darüber nicht einigen. Deshalb sitzt die Bundesregierung da gerade an einem Gesetzesentwurf dazu für Deutschland.
Die Verbraucherzentrale spricht von krebserregenden Stoffen, genverändernden Stoffen. Wie relevant ist denn das Problem? Also machen uns unsere Verpackungen krank, vielleicht auch jetzt schon?
Also im Grunde geben einem die meisten erstmal Entwarnung. Also die Lebensmittelsicherung ist in Deutschland wirklich sehr gut. Aber die WissenschaftlerInnen sind sich nicht bei allem so richtig einig. Also nur ein Beispiel. Was macht BPA? Also Bisphenol A, das ist ein sogenannter Weichmacher, der in dieser weißen Lackierung von Konservendosen zum Beispiel drin sein kann, okay, oder in Plastikbehältern drin sein kann. Und man weiß, dass BPA hormonell wirkt. Und es gibt Forschungsergebnisse, die nahelegen, dass es dadurch Krebs verursacht. Und es gibt Forschungen, die das wiederum anzweifeln. Und am Ende sagen andere wieder, ja, Leute, es kommt doch nur auf die Menge drauf an, die in unseren Lebensmitteln landet. Also beschränken wir das doch einfach. Und das macht auch die EU. Aber man muss sagen, in Trinkflaschen für Babys zum Beispiel oder in diesen Breigläschen in den Deckeln ist mittlerweile kein BPA mehr drin, weil man dann doch so vorsichtig sein will, um die Kinder zu schützen. Mhm. Und in Frankreich ist es auch in den Konservendosen verboten, in Deutschland allerdings nicht.
Okay, da sind wir wieder. Der eine macht so, der andere macht so. Mhm. Dieser Streit um BPA, der ist ja nicht neu. Warum kommt die Verbraucherzentrale jetzt mit dieser Forderung um die Ecke?
Also die Analysetechnik für diese Lebensmittelsicherung, die wird immer sensibler, genauer und entdeckt inzwischen feinste Rückstände, die man vor Jahren eben nicht gefunden hätte. Das könnte ein Grund sein. BPA, ja, ist schon eher so ein alter Hut. Die Verpackungsindustrie, die entwickelt sich ja auch weiter. Es werden neue chemische Verbindungen getestet und da gibt es noch Wissenslücken, sagt Thomas Tietz. Er ist Toxikologe am Bundesinstitut für Risikobewertung.
Also wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, Sie geben einen Stabilisator in den Kunststoff dazu, beispielsweise ein Antioxidant, dann soll das ja im Prinzip im Kunststoff dann auch reagieren und dafür sorgen, dass eben nicht der Kunststoff oxidiert und zerstört wird, sondern stabilisiert bleibt. Aber das führt eben dazu, dass eine Reaktion, eine chemische Reaktion auftritt, wo aus der Substanz, die ich eingesetzt habe in den Kunststoff, Folgesubstanzen entstehen können. Und da wissen wir nicht immer hundertprozentig, welche Substanzen das sind.
So, und das ist ein Thema. Und die Verunreinigung in der Herstellung von diesen Verpackungen, das ist das andere. Also könnte da nicht doch ein bisschen PVC, also Polyvinylchlorid, reinkommen oder mehr als erlaubt? Das darf natürlich nicht sein, weil PVC wirklich krebserregend ist. Und da ist eine strenge Kontrolle sehr wichtig. Und dafür setze ich auch die Verbraucherzentrale ein.
Ja, ich meine, alles, was wir kaufen, ist ja mehr oder weniger verpackt. Was können wir denn machen, Verbraucherinnen, Verbraucher? Was können wir tun, damit möglichst wenige Schadstoffe bei uns in den Lebensmitteln landen?
Also ganz wichtig ist es zum Beispiel beim Geschirr darauf zu achten, wirklich nur Geschirr zu nutzen, was dafür auch vorgesehen ist. Auch Behälter wirklich nur in die Mikrowelle stellen oder in den Geschirrspüler, wo diese Zeichen dafür auf der Rückseite drauf sind. Denn wie ich schon sagte, BPA, dieser Weichmacher kann sich lösen, wenn das Material sehr warm wird und ist das dafür nicht zugelassen und du stellst es in die Geschirrspülmaschine, kann sich das halt in größeren Mengen lösen. Das ist das eine. Und außerdem Dinge, die man kauft, wie Nudeln, Schokolade, Käse, einfach in Glasbehälter umfüllen. Ich habe schon angesprochen, die Mineralöle in der recycelten Pappe, die können sich ja lösen. Und je länger die Lebensmittel mit der Pappe Kontakt haben, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schadstoffe in die Lebensmittel wandern. Deswegen einfach umfüllen, Hitze vermeiden und dann ist man, glaube ich, ein bisschen auf der sicheren Seite.
Die Bundesverbraucherzentrale fordert klare Verbote und Regelungen, wie Schadstoffe in Lebensmittelverpackungen, wie man damit umgeht, wie das besser kontrolliert werden sollte. Was ihr jetzt schon beachten könnt, Tipps hatte Theresa Nehm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Update ist hier Deutschlandfunk Nova. Mehr zu Hause rumhängen heißt natürlich auch mehr Insta, mehr Twitter, mehr YouTube, mehr Facebook. Ihr kennt das, ne? Als das losgegangen ist mit der Corona-Pandemie, da haben das zum Beispiel Plattformen wie YouTube gemerkt. Die hatten 40% mehr Views, weil alle schön vom Handy gehangen haben oder vom Laptop oder so. Aber ist das die Lösung, sich zu Hause vor der Endlosschleife von irgendwelchen random Videos beschwallern zu lassen? Naja, also wenn man das so macht wie die Neuseeländerin Anderson Rocio, dann kann das auch eine Lösung sein. Die hat sich ganz, ganz viele Covid-19-Krisenvideos angeguckt, eins nach dem anderen, und dann hat sie die mal auf sich wirken lassen. Und damit hat es Anderson Rocio irgendwie geschafft, aus diesem emotionalen Loch hervorzukriechen und einen viralen Welthit zu kreieren. Der Titel Paradise. Nova-Reporter Stefan Beuting über die Geschichte zum Song und was wir daraus lernen können für unsere eigene Kreativität.
Wir sind zerbrechlich, aber die Liebe macht es schon wieder heile. Eigentlich würde ich sagen, das ist kitschig. Aber als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, berührt er mich sofort. Der hat was.
Ja, unbedingt, unbedingt. Macht auch Freude. Und das ist ja doch auch häufig bei sehr einfachen Songs, ja, die dann doch tief ins Herz hineingehen.
Der Privatmensch Rainer Matthias Holm-Hadulla hat ganz nebenbei auch Ahnung von Musik, spielt selbst Gitarre. Der Professor Rainer Matthias Holm-Hadulla, der erforscht vor allem aber die Bedingungen für Kreativität.
Das ist eine Zeit für Kreativität. Das übersteht man gar nicht, wenn man nicht seine kreativen Ressourcen aktiviert.
Das klingt nun allerdings so, als ob das für jeden und jede von uns ganz einfach wäre und einfach so passieren würde. Nur, wie passt das bitte schön zusammen mit dem Anstieg des Stresslevels und der steigenden Zahl psychischer Erkrankungen während der Corona-Pandemie? Wo bleibt da bitte schön der Raum für kreative Gedanken?
Es gibt eine Entscheidung zur Kreativität. Man kann sich wirklich entscheiden und das berühmte am Riemen reißen, ja, sagen, okay, ich bin jetzt in so einem vielleicht leicht depressiven Blues, ja, und wir wissen ja, das kann dann zu wirklich auch originellen Dingen führen.
Allerdings, wenn ich in der YouTube-Videoschleife hänge, dann bin ich doch eher so lean back. Ich konsumiere, ich bin eben nicht kreativ nach vorne. Für den Neurobiologen und Wissenschaftsautor Konrad Lehmann ist das kein Widerspruch.
Der hat sich anscheinend reihenweise YouTube-Filmchen über Covid reingezogen und dabei wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ist in einen Modus gekommen, wo das an ihm vorbeigerauscht ist und ganz viele Assoziationen geweckt hat, die wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so ein, weiß ich, Trance ist vielleicht zu viel gesagt, aber so ein bisschen weggetretenen Zustand hatte, in dem Assoziationen dann sich gut bilden konnten, wo das Ruhezustandsnetzwerk wahrscheinlich aktiv war.
Einerseits haben viele in der Krise mehr Gelegenheit zur Ruhe, andererseits mehr digitalen Input. Irgendwo dazwischen, sagt Lehmann, müssen wir unsere Kreativinseln schaffen.
Wenn man immer nur rennt und immer nur leistet und immer nur vorne mit dabei ist, dann gehen einem irgendwann die Ideen aus. Man braucht diese Phasen des Innehaltens, um auf was Neues zu kommen.
So ähnlich schildert das auch Anderson Ruscio. Viele Clips ohne Ton durchgewühlt und dabei Zeit gefunden zu reflektieren, Dinge herunterzuschreiben, die wirklich zählen. Und vielleicht hat sie dabei einen von Holm-Hadullas Kreativitätsratschlägen unbewusst bewusst umgesetzt. Nämlich 10 bis 30 sekündige Mikropausen einführen oder Mikrofreiräume, wie er sie nennt.
Ich würde vermuten, dass sie auch solche Zwischenzeiten hat, wo sie eben nicht gebannt ist an den Rechner, sondern wo sie mal in der Wohnung herumläuft oder aus dem Fenster schaut. Also diese Mikrofreiräume, wenn Sie sagen, Mensch, es gibt immer mal Momente, wo da flimmert zwar was, aber wo Sie dann innerlich abschalten. Das ist übrigens eine der größten Kreativitätshemmnisse, wenn man das nicht kann, wenn man eben nicht abschalten kann.
Kreativität, sagt Lehmann, braucht den Input und den Freiraum für die Verarbeitung. Holm-Hadulla geht gern schwimmen oder spazieren, um seinen Input zu verarbeiten. Ich stelle mir meinen Verstand vor wie eine kleine Schaukel in einem Vogelkäfig. Und die Kreativität, die ist in dem Bild der Wellensittich. Und wenn die Stange in Dauerbewegung ist und nicht einmal kurz stillhält, wie soll dann bitte schön der Sittich landen?
Man muss das auch immer wieder abschalten und darüber nachdenken. Diese alte Kulturtechnik des Nachdenkens, ja, die geht nur und auch nachfühlens, ja, letztendlich der Erinnerung und dann der Verinnerlichung von Erfahrung, die geht nur, wenn man auch dann medienfrei ist.
Mehr Mikropausen, weniger Medienkonsum, sich der Anatomie des digitalen Dranbleibens entgegenstemmen. Einfach, damit der Sittich sicher landen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herr Simontowitz, eine gute Sache muss es ja irgendwie geben bei der ganzen Sache. Sie kommen früher ins Bett. Freuen Sie sich oder nicht?
Na, das ist jetzt viel gespaltener. Also natürlich freue ich mich auch ein bisschen früher ins Bett zu kommen, aber ich finde es viel besser, das schöne Nachtleben zu genießen mit den Gästen.
Das kann ich gut verstehen. Das ist Ulrich Simontowitz. Er hat die Initiative Bars of Berlin mitbegründet. Das ist eine Interessenvertretung von mittlerweile mehr als 100 Kneipen und Bars. Und für die gilt ja eben ab diesem Samstag eine Sperrstunde in Berlin. Also von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist Schicht im Schacht. Das heißt, die Geschäfte, Restaurants, Bars, Spätis müssen in dieser Zeit schließen. Berlin reagiert damit auf die steigenden Corona-Zahlen und wir wollen wissen, was Barbetreiber aus Berlin jetzt eigentlich zu dieser Sperrstunde sagen. Herr Simontowitz, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben, es wird eine Sperrstunde geben in Berlin?
Naja, wir rechnen die ganze Zeit damit, so wie der Senat agiert, muss man mit sowas rechnen. Er wird so ein bisschen von Panik und Angst getrieben, auch mit so Misstrauen seinen eigenen Leuten gegenüber. Da gibt es sicherlich verständliche Gründe für oder so, aber wir haben uns jetzt in den letzten Monaten so bemüht, die Regeln alle einzuhalten, dass sind wir auch gut durchgekommen. Also die Realität ist so, in unserer Bar, wir haben nicht einen von den Angestellten oder von den Gästen, gibt es einen Vorfall, eine Ansteckung. Wir haben uns jetzt auch für die Virologen uns das empfohlen haben, mit Durchlüftung und Reinigungsgeräte haben wir uns angeschafft, auch die Ampel für den Zustand der Luft in den Räumlichkeiten haben wir uns angeschafft. Das konnten wir leider bisher noch nicht ausprobieren, weil jetzt kommt einfach, ja, wir müssen vorher schließen und wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, ob das System, was wir uns für den Winter überlegt haben, auch funktioniert.
Aber was bedeutet denn dann jetzt diese Sperrstunde für Sie? Sie haben eine Bar in Berlin, den Hafen. Die Lage ist ja sowieso schon schwierig wegen der Corona-Auflagen, haben Sie gerade schon kurz skizziert. Also was heißt jetzt Sperrstunde? Was können Sie alles machen bzw. nicht mehr machen?
Wir können natürlich nicht in die Nacht hineingehen, was das Wesentliche einer Bar ist. Wir haben zu unserem 30-jährigen Geburtstag jetzt, wollten wir eigentlich ein großes Geburtstagsfest feiern, und zwar über 30 Nächte mit 30 Gästen und 30 Künstlern.
Oh, das wäre schön geworden.
Ja, das wäre schön geworden. Das müssen wir alles jetzt umdenken. Wir haben natürlich auch investiert, obwohl wir keine Einnahmen haben über den ganzen Sommer. Also ich lebe zurzeit von dem, was ich erspart habe. Und wir versuchen trotzdem zu investieren. Wir haben mehr Personal eingestellt, um die ganzen Hygieneregeln einzuhalten. Jetzt ist das alles so verkürzt, dass wir natürlich jetzt auch über den Herbst und Winter richtig Angst haben, dass wir das nicht überleben werden. Und man müsste natürlich solche Entscheidungen vom Senat, die sicherlich berechtigt sind auch, muss man, vielleicht kommen ja auch noch Schließungen ab und zu, das ist ja auch nur eine Vorstufe, dann sollte man das zumindest mit Mitteln auch ein bisschen finanziell stützen. Ansonsten macht man die ganze Struktur in Berlin kaputt. Mhm. Dann ist der Coronavirus vorbei und Berlin ist aber auch in einem komischen Zustand.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie jetzt jemand sind, auch mit Ihrer Bar. Sie versuchen, alle Regeln einzuhalten, nicht nur versuchen. Also Sie setzen diese ganzen Hygienekonzepte um. Sie halten sich an die Regeln. Aber es gibt ja eben auch Barbetreiber in Berlin, die sich nicht an die Regeln halten. Und die sorgen ja mit dafür, dass eben diese Maßnahmen auch wesentlich strenger werden. Wie reagieren Sie auf die?
Also folgendes. Erstmal ist, alle Mitglieder in Bars Berlin haben eine Verpflichtung unterschrieben, dass sie sich an den Regeln halten. Das wird auch von uns richtig beobachtet. Dann gibt es immer in allen Bereichen auf dieser Welt gibt es irgendwo schwarze Schafe. Und die gibt es auch in Berlin, auch in der Gastronomie. Die gibt es übrigens in allen Wirtschaftsbereichen überall, im Krankensystem überall. Da muss man natürlich dann durchgreifen. Und wenn man da nicht genug Beamte hat oder nicht genug Leute vom Gesundheitsamt oder sowas, dann haben sie die Kapazität nicht und können das nicht tun. Dass man daraus dann folgt, dann schließen wir alles, finde ich jetzt zumindest rechtlich und auch gesellschaftlich, demokratisch fragwürdig. Also man sollte dann vielmehr die Raves versuchen zu unterbinden. Ist ihnen irgendwie auch ein bisschen gelungen. Jetzt wird auch mehr Personal eingestellt. Aber dass jetzt alle unter so eine Kollektivschuld kommen, das finde ich jetzt wirklich, ist mehr Angst und Panik eine Handlung drauf, als aus, richtig aus einer Logik heraus oder so.
Das heißt, wenn Dilek Kaleitsche, das ist die Gesundheitssenatorin von Berlin, sagt, das Nachtleben in Berlin hat uns Probleme gemacht in den letzten Tagen und Wochen, fühlen Sie sich dann angesprochen oder nicht?
Überhaupt nicht. Weil wir haben mehr Personal eingestellt, wir haben auf die Abstände geachtet, wir haben wirklich investiert, weil wir ganz interessiert sind an diesem weltweit einmaligen Nachtleben, für das wir so lange gekämpft und gearbeitet haben, zu erhalten. Da gibt es eine ungeheure Bereitschaft, mit dem Senat zusammenzuarbeiten. Wir versuchen seit Monaten mit ihm an einen runden Tisch zu kommen. Sie haben sich konsequent verweigert. Wir wussten, dass es im Oktober auf uns zukommt, wenn es nach innen geht, dass auch die Zahlen wieder steigen. Wir wollten das alles besprechen. Jetzt im Oktober hatten wir zuerst mal eine Runde, da saß einer von uns 25 Bezirksbürgermeistern gegenüber. Und es wurde über Heizpilze geredet. Ich meine, Heizpilze war schon nicht mehr das Thema, sondern es ging um Schließung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es muss da mal ein bisschen mehr Vernunft und auch ein bisschen mehr Respekt auch dem Bürger und auch den Leuten, die ja in der Mitte der Gesellschaft stehen und versuchen, das alles zu organisieren, auch entgegengebracht werden. Also ich finde die Art und Weise fragwürdig.
Damit sind Sie nicht einverstanden, das habe ich verstanden. Trotzdem, die Corona-Zahlen steigen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die bessere oder die konsequentere Lösung?
Ich finde, die Maßnahmen sind nachvollziehbar. Ich bin nicht gegen die Maßnahmen. Nicht gegen die Hygienemaßnahmen. Man kann auch Sperrstunden einführen über eine begrenzte Zeit. Man kann vielleicht sogar zu einer Schließung kommen, wenn das sein muss. Aber dann muss auch der Staat die Verantwortung übernehmen, die Existenzen auch irgendwie ein bisschen Material abzusichern. Wir haben zum Beispiel mal angeboten, dass man sagt, ein Drittel der Miete wird von den Eigentümern, ein Drittel von den Betreibern und ein Drittel vom Staat übernommen. Sodass die Kosten, die da anfallen, wirklich auch gedrittelt werden, also geteilt werden. Da ist alles überhaupt nicht drauf eingegangen worden. Wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen kreativ sein, um den Leuten auch zu helfen und nicht nur Corona-Zahlen im Blick zu haben, sondern es ist ein breites Feld ist da drumherum. Und die Leute, die jetzt da um ihre Existenz kämpfen, die sind auch höchstgradig gesundheitlich gefährdet und kommen in Situationen rein, die wirklich an Verzweiflung heranreichen. Und da muss natürlich dann auch irgendwie gehandelt werden. Und wir haben viele, ist jetzt nur ein Punkt, was wir dem Senat angeboten haben, darüber zu reden. Aber wir müssen ins Gespräch kommen. Dringendst.
Ulrich Simontowitz mit vollständigem Namen. Danke, dass Sie uns hier mal Ihren Standpunkt erklärt haben zur Sperrstunde, die ab Samstag für Berlin gilt. Ulrich Simontowitz ist Mitbegründer der Bars auf Berlin und ihr habt ihn gehört im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was angemessene Klamotten für die Schule sind und was nicht, das dürfen in der Schweiz nicht die SchülerInnen entscheiden, sondern das entscheidet ihre Schule. Es geht in diesem ganz konkreten Fall um ein T-Shirt, das ist knielang und auf diesem T-Shirt steht drauf, ich bin angemessen angezogen. Und anziehen mussten das in der Schweiz Schülerinnen und Schüler, die aus Sicht ihrer Schule zu, in Anführungsstrichen, freizügig oder unangemessen angezogen waren. Und deswegen fühlen sich diese SchülerInnen eben jetzt erniedrigt und sie protestieren dagegen, weil sie das für eine unangemessene Erziehungsmethode halten. Wir wollen mehr wissen zu dieser Geschichte und ich habe nachgefragt bei Karl-Dietrich Meurer, das ist unser Korrespondent für die Schweiz. Karl, wie freizügig ist denn in der Schweiz freizügig?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Mädchen und Jungen, die laufen gerade im Sommer mit engen, kurzen Hosen und Röcken rum, teilweise wirklich sehr, sehr kurz. Bei Mädchen beliebt auch was Bauchfreies oder was Schulterfreies. Und wenn es dann irgendwie zu viel Haut zu sehen gibt oder vielleicht auch einen tiefen Ausschnitt, dann gibt es durchaus schon Diskussionen.
Und diese Diskussion verlagert sich dann auch in die Schule. Wie ist es denn generell? Also gibt es in der Schweiz, haben die so einen Dresscode für Schulen oder wie darf man da sich anziehen?
Naja, das gibt von Kanton zu Kanton. Die Kantone sind ja so im Vergleich sowas Ähnliches wie die Bundesländer oder manchmal sogar von Schule zu Schule eigene Regeln. Und da gibt es zum Beispiel Schulen, die haben richtig einen ganz festen Dresscode, also genau bildliche Darstellung, was da als angemessen gilt und was nicht. Also so ein Spitzdekolleté oder ein tiefer V-Ausschnitt eben nicht, ein viereckiger oder ein runder Ausschnitt ist erlaubt. Es gibt aber eben auch mitunter Vorschriften, zum Beispiel zu gewaltverherrlichenden oder rassistischen Aufdrucken auf T-Shirts sind verboten. Dann sorgte eine Schule mal zum Beispiel für Debatten, weil dort nicht mal Achselhaare sichtbar sein durften. Und eine Schule in Basel zum Beispiel, die hatte diese lockeren Trainingshosen verboten.
Lass uns nochmal auf dieses T-Shirt kommen. Also dieses knielange T-Shirt, wo dann eben draufsteht, ich bin angemessen angezogen. Das soll ja wohl eine Art Bestrafung sein, wenn man gegen die Vorschriften verstößt. Wie läuft das denn dann ab?
Naja, ganz eindeutig. Also das ist wie so ein Pranger, ne? Natürlich. Aber das ist eben auch nicht einheitlich. Das ist eben von Schule zu Schule, von Region zu Region unterschiedlich geregelt. Aber es ist so, dass wenn zum Beispiel dann der Lehrer empfindet, dass das nicht angemessen ist, dann wird die Schülerin oder der Schüler eben ins Sekretariat der Schule geschickt und dann bekommt man dort so ein übergroßes T-Shirt zum Überziehen ausgehändigt. Und es gibt auch Schulen, die haben nur ganz weiße T-Shirts, da steht nichts drauf. Aber eben zum Beispiel in Genf, da gab es wirklich eben diese Aufdrucke, da stand drauf, ich bin angemessen gekleidet, ergo, ich bin unten drunter nicht angemessen gekleidet.
Dieses T-Shirt, müssen das denn dann eher Mädchen tragen oder Jungs? Trifft das beide gleich? Wie ist das?
Also die Regeln gibt es natürlich auch für Jungs und die gelten natürlich für alle, aber vor allen Dingen Mädchen und junge Frauen sind betroffen von den Vorschriften. Und das ist eben einer der Kritikpunkte. Die Frauen und Mädchen, die sagen, wir wollen uns gar nicht für unseren Körper schämen, wir wollen den nicht unbedingt verhüllen und wir sind vor allen Dingen nicht verantwortlich, wenn sich daraus, dass wir vielleicht eine Schulter zeigen oder den Bauch frei haben, dass dann daraus vielleicht sich gewalttätiges männliches Verhalten ableitet. Und die Schülerin Coralie, die sagt, das Problem ist vor allen Dingen dies.
Le problème, il est dans le regard qui est constamment tourné vers la sexualisation et l'hypersexualisation du corps des jeunes filles et des femmes en général.
Ja, sie sagt also, das Problem liegt in der Sexualisierung, einer Hypersexualisierung der Körper von Frauen ganz allgemein. Und dagegen will man eben auch protestieren.
Und was soll das denn bringen? Also es soll ja wohl eine Art Erziehungsmethode sein, aber also zum einen markiert man die Menschen damit und sagt, hey, du bist aber nicht richtig angezogen, aber darüber hinaus, ich frage mich nach dem pädagogischen Effekt.
Naja, das ist natürlich für die meisten erstmal nicht richtig cool. Es werden nur die wenigsten als cool empfinden. Das soll natürlich dafür sorgen, dass man beim nächsten Mal, den nächsten Tag, nicht so angezogen ist.
Und das funktioniert?
Naja, mehr oder weniger. Es gibt auf jeden Fall ja großen Widerspruch bei den Schülern. Die haben jetzt ja demonstriert vor einer Woche in Genf, ganz, ganz groß, sind sie in Unterwäsche auf die Straße gegangen und haben vor allen Dingen dann den Schuldigen gesehen im Erziehungsdepartement, also in der Schulverwaltung, in der regionalen. Und da haben sie eben wirklich gerufen, dieses Erziehungsdepartement, das ist die Schande. Ja, DIP de la Honte, das war eben sozusagen der Spruch, den sie da getragen haben auf die ja, Straße sozusagen.
Und diese Proteste, zeigen die denn schon irgendeinen Effekt? Merkt man irgendwie, dass die Argumente oder wie die Schülerinnen und Schüler sich dadurch fühlen, dass sie irgendwie ankommen?
Also diese Bilder von diesen Jugendlichen, die gab es in allen Medien, die waren in allen Zeitungen, die waren im Fernsehen und natürlich im Netz gab es ein Mega-Echo und es gab große Diskussionen. In Genf hat man sich erstmal stur gestellt, hat gesagt, wir ändern nichts an den Regeln, aber dann jetzt am Montag gab es in der Region Waadt, das ist auch da am Genfer See eine Region, die haben gesagt, wir verzichten komplett auf irgendwelche Kleidervorschriften und so ein T-Shirt wird es bei uns erstmal nicht geben. Und in Genf hat man gesagt, jetzt gerade gestern hat man gesagt, wir legen diese Regelung erstmal auf Eis und jetzt wollen wir gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern und vor allen Dingen mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Kleidung diskutieren. Also es hat sich was bewegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war ein heißer Tag, um die 30 Grad auf dem Rücken, 10 Kilogramm Gepäck und 10 Kilometer Strecke liegt noch vor ihm. Als er am Ziel angekommen ist, heißt es dann Rückmarsch, nochmal 3 Kilometer dranhängen und dann ist er zusammengebrochen. So schildert das ein Bundeswehrsoldat, einen Geländemarsch, den er gemacht hat, 2016 war das. Und der hat zu einem Lehrgang gehört, den er gemacht hat als Einzelkämpfer in Hammelburg in Franken. Der Hauptfeldwebel fordert jetzt von der Bundeswehr Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Euro. Denn, so begründet er das, zusammengebrochen sei er, weil er überhitzt war und es habe zu wenige Trinkpausen gegeben. Heute hat der Prozess begonnen vor dem Landgericht in Bonn und wir wollen im Update klären, was bei der Bundeswehr in der Ausbildung eigentlich an Härte normal ist und was nicht. Und das machen wir zusammen mit dem Journalisten und Experten für Fragen rund ums Militär, mit Thomas Wiegold. Thomas, was muss eine Soldatin oder ein Soldat körperlich leisten, wenn er sich bei der Bundeswehr ausbilden lässt?
Naja, das ist sehr unterschiedlich und das kommt ein bisschen drauf an, ob das jetzt ein Rekrut ist, eine Rekrutin, die gerade neu anfängt oder wie in diesem Fall, über den wir hier sprechen, ein Hauptfeldwebel, jemand, der schon seit Jahren dabei ist und der nicht einfach seine Grundausbildung macht, sondern einen Einzelkämpferlehrgang, in dem Fall sogar Einzelkämpferlehrgang zweiter Teil, den ersten Teil hatte er schon absolviert. Mit anderen Worten, man muss gucken, wie der jeweilige Mensch eingestellt ist auf diese militärischen Anforderungen, ob er trainiert ist. Das ist nicht anders als im Sport. Jemand, der anfängt mit Laufen, an den stellt man andere Anforderungen als einen, der schon dauernd Marathon läuft.
Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass Soldaten oder Soldatinnen bei solchen Märschen zusammenbrechen? Weiß man das?
Naja, eine Statistik gibt's da nicht, aber es gab in den vergangenen Jahren einige ziemlich schlimme Fälle. Im Jahr 2017, im Juli, gab es einen Marsch von Offizieranwärtern in Munster, in der Lüneburger Heide. Und da ist ein Soldat zusammengebrochen und gestorben. Und mehrere andere Soldaten waren teilweise über Wochen oder sogar Monate im Krankenhaus in stationärer Behandlung als Folge eines Hitzschlags. Das war ja so ähnlich, auch ziemlich warme Temperaturen mit Gepäck, dann durch die Gegend, langer Marsch. Und dann sagt der Ausbilder, jetzt machen wir das Ganze nochmal rückwärts. Also da sind einige zusammengebrochen. Aber das war eine andere Situation. Die waren zum Teil erst wenige Wochen bei der Bundeswehr.
Und wie sieht es dann generell aus mit Klagen? Also haben schon mal Soldaten, Soldatinnen oder deren Angehörige die Bundeswehr verklagt, weil die eben sagen, also das, was ihr da macht in der Ausbildung, das ist definitiv zu hart?
Naja, es gibt da keine richtige Statistik und man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt immer wieder Klagen auf Entschädigung, auf Schmerzensgeld und Ähnliches, wenn es Manöverunfälle zum Beispiel beim Schießen gab. Nun ist der Unterschied bei gefährlichen Dingen wie Schießen mit scharfer Munition, da gibt es sehr klare Vorschriften, Sicherheitsregeln und da wird dann eigentlich geguckt, sind diese Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden? Wenn nicht, wer ist dafür verantwortlich? Also das ist viel mehr clear cut als in so einem Fall, wo es eigentlich im Ermessen des Ausbilders liegt, ob der sagt, der schafft das jetzt nochmal 3 Kilometer dran zu hängen oder der schafft das nicht. Und deswegen gab es auch, vor allem nach diesem Vorfall im Munster mit dem Toten, eine Konsequenz. Das Heer hat dann 2018 gesagt, der Ausbilder muss genauer hingucken und ich zitiere mal, im Zweifelsfall der individuellen persönlichen Unversehrtheit Priorität einräumen. Das heißt, der Ausbilder muss eigentlich erkennen können, droht diesem Mann, droht dieser Frau ein Hitzschlag und muss dann sagen, okay, du musst jetzt nicht noch 3 Kilometer laufen, weil dann kippst du um und hast möglicherweise schwerwiegende, dauerhafte medizinische Beeinträchtigung.
Da heißt, da geht es dann auch um die Verantwortung, die der Ausbilder hat gegenüber seinen Soldatinnen und Soldaten. Okay, danke dir, Thomas, für diese Hintergründe. Also ein Soldat verklagt die Bundesrepublik, weil er bei einem Marsch zusammengebrochen ist. Thomas Wiegold hatte mehr Infos dazu für euch im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.